Friedrich Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Russland hat die Ukraine in der Nacht wieder massiv aus der Luft angegriffen. Nach ukrainischen Angaben sind dabei mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Schwerpunkt war Kharkiv im Nordosten des Landes. Mareike Markusch.
Nach Angaben des Bürgermeisters waren innerhalb von 1,5 Stunden mehr als 40 Explosionen zu hören. Auf Bildern waren schwere Zerstörungen an Gebäuden zu sehen. An einigen Orten brachen Feuer aus. Laut Stadtverwaltung handelt es sich um den schwersten Angriff auf Kharkiv seit Kriegsbeginn. Auch an der Front bleibt die Lage angespannt. Der ukrainische Generalstab meldete allein gestern mehr als 200 Gefechte.
Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben von Klinikmitarbeitern mindestens 22 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet worden. Sie berichten, dass in ihre Krankenhäuser außerdem viele Verletzte gebracht wurden. Es soll 4 Angriffe im Süden des umkämpften Gebietes gegeben haben und einen in der Stadt Gaza. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. In der Debatte um einen verpflichtenden Wehrdienst macht der neue Wehrbeauftragte Otte mehr Druck. Er wolle sich das Thema noch in diesem Jahr auf Wiedervorlage legen, sagte er der ARD. Auch Bundeswehrverbandschef Wüstner spricht sich für eine Wehrpflicht aus. Er meldete Zweifel an, dass man durch Freiwilligkeit mehr Männer und Frauen für die aktive Truppe gewinnen könne. SPD-Fraktionschef Miersch hat Verhandlungen über eine Rückkehr zur Wehrpflicht dagegen abgelehnt und auf den Koalitionsvertrag verwiesen. Der Landeselternrat Brandenburg kritisiert die geplanten Einsparungen im Bildungsbereich. Die Sprecherin des Rates Mauersberger sagte bei RBB 24 Brandenburg aktuell, die Eltern rechneten damit, dass noch mehr Stunden ausfallen und sich die Bildungsdefizite vergrößern. Der Entwurf für den Doppelhaushalt sieht weniger Geld für die Gehälter von Lehrkräften und Pädagogen vor als bisher. Laut Ministerium soll aber Geld in die Digitalisierung von Schulen gesteckt werden. Beim Karneval der Kulturen in Berlin stehen heute Familien und Kinder im Mittelpunkt. Während das Straßenfest rund um den Blücherplatz in Kreuzberg weitergeht, sind am Mittag Kinder mit Kostümen vom Mariannenplatz in Kreuzberg über die Oranienstraße bis zum Görlitzer Park gezogen. Dort wird bis zum Abend ein großes Familienfest gefeiert. Morgen Nachmittag beginnt dann der traditionelle Straßenumzug, wegen Bauarbeiten diesmal in Mitte und Friedrichshain. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Nachmittag neben Wolken auch Sonne, einige teils kräftige Schauer, örtlich Gewitter. Zurzeit in Berlin-Marzahn 22, in Stechlin 19 Grad, mäßiger Wind aus Südwest. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, am Nachmittag teils kräftige Schauer und Gewitter bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 14.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio für Sie Matthias Gindorf. Guten Tag. In der vergangenen Nacht hat Russland die Ukraine wieder massiv angegriffen. Gleich mehrere Regionen waren unter Beschuss durch Raketen und Drohnen. Informationen dazu von Rebecca Barth aus Kiew.
Kharkiv, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, erlebte laut Behördenangaben den massivsten Angriff seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022. Nach aktuellen Angaben wurden dabei 3 Menschen getötet und 18 weitere verletzt. Russland verstärkt in den vergangenen Wochen seinen militärischen Druck auf die Ukraine. Auch an der Front nimmt die Intensität der Kämpfe zu. Vor allem in der Region Donetsk im Osten des Landes und in der Region Sumy im Norden sind den russischen Truppen zuletzt kleine Geländegewinne gelungen.
Informationen von Rebecca Barth aus Kiew. Es ist ein emotional besetztes und wirklich lebenswichtiges Thema, Organspende. Deutschland zählt europaweit zu den Staaten, in denen am wenigsten Organe gespendet werden. Dass man sich kritisch zur eigenen Position dazu befragt, das ist ein Ziel des Tags der Organspende, immer am ersten Samstag im Juni, also auch heute wieder. Und der Tag macht aufmerksam auf die Schicksale der Menschen, die als Organempfänger ein neues Leben bekommen haben, wie die Frau, die ARD-Wissenschaftsautorin Christiane Staus getroffen hat.
Nicole Volkmann muss heute ein bisschen langsam machen, etwas gemächlicher spazieren gehen. Viel zumuten darf sich die 48-Jährige noch nicht, denn in ihrem Körper trägt sie etwas ganz Wertvolles.
Also bekommen habe ich das Herz am 12. Februar diesen Jahres und das Gefühl kann man gar nicht beschreiben. Einfach ein Wunder.
Mit Mitte 20 hat sie die Diagnose HCM bekommen, hypertrophe Kardiomyopathie. Eine Erkrankung, bei der der Herzmuskel verdickt und damit die Herzfunktion beeinträchtigt ist. Jahrelang muss sie Beta-Blocker nehmen und regelmäßig ihr Herz untersuchen lassen. Nachdem ihr 2012 ein Defibrillator mit Herzschrittmacher eingesetzt wird, müssen ihre Ärzte 2023 feststellen, Nicole Volkmanns Herz wird schwächer, auch andere Organe sind bereits angegriffen. Sie muss schnellstmöglich auf die Warteliste für ein Spenderherz.
Frau Volkmann ist während ihrer Wartezeit schwer dekompensiert, das heißt, ihr Kreislauf hat versagt, sodass sie mit einem Lungenödem, einem Rückstau in die Lunge, intubiert und beatmet werden musste und im künstlichen Koma war.
Erklärt ihr operierender Arzt Alexander Bernhardt.
Und wir konnten das in ihrem Fall dann auch nur lösen, indem wir ein zeitweiliges herzunterstützendes System implantiert haben. Die Schwierigkeit, die wir zusätzlich hatten, ist ihre Grunderkrankung, die sie zur Herzschwäche geführt hat, sodass uns die Alternativen zur Transplantation gefehlt haben.
Todkrank wartet Nicole Volkmann auf ein neues Herz. Zweimal gibt es dann auch ein mögliches, doch beide passen nicht. Auf dem Papier sehen die Organe optimal für Nicole Volkmann aus. Die Blutgruppen sind kompatibel, auch Größe und Gewicht des Organs passen zu ihr. Erst im Spenderkrankenhaus erkennen die Ärzte, dass die Funktion des Spenderherzens sich verschlechtert hat und für eine Transplantation nicht mehr akzeptabel ist. Dann, am 12. Februar dieses Jahres, stellen die Ärzte beim dritten Herz fest, es passt. Während im Spenderkrankenhaus das Organ entnommen wird, wird Nicole Volkmann auf die OP vorbereitet.
Das bedeutet, wir haben den Brustkorb eröffnet, wir haben die Herz-Lungen-Maschine angebracht und zu dem Zeitpunkt, als dann das Spenderorgan bei uns im OP-Saal gewesen ist, haben wir die Herz-Lungen-Maschine angefahren und wir haben dann die Aorta abgeklemmt, sodass im Grunde das Herz aus der Zirkulation ausgeschlossen wurde, haben dann das erkrankte Herz entfernt und haben dann das neue Herz möglichst schnell dann eingenäht. Anschließend ist Frau Volkmann dann ganz stabil auf die Intensivstation gegangen.
Sie hatte Glück, dass sich überhaupt ein passendes Spenderorgan fand, erklärt Herzspezialist Hermann Reichenspurner.
Wir verfügen zurzeit über 10 Organspender pro Million Einwohner. Im Jahr verglichen mit Spanien 47 Organspender pro Million Einwohner, also knapp 5-mal so viel. USA auch deutlich mehr. Österreich, unser deutschsprechendes Nachbarland, fast 3-mal so viel. Also wir haben ein großes Problem im Mangel an Organspenden in Deutschland. Also die schnellste Lösung wäre die Einführung der Widerspruchslösung, die ja alle anderen Eurotransplant-Länder in den letzten Jahren eingeführt haben.
Nicole Volkmanns Leben ist nun ein anderes. Sie muss ihre Ernährung komplett umstellen, darf nicht mehr ungeschützt in die Sonne, muss ein Leben lang Medikamente nehmen. Für ihren Spender zündet sie jeden Tag eine Kerze an.
Christiane Staus, ARD-Wissenschaftsautorin, war das heute zum Tag der Organspende. Showtime in der Politik in dieser Woche. Für Friedrich Merz wird das Oval Office in den USA zur Bühne, wenn auch er in einer Nebenrolle. Zu Hause im Regierungsviertel an der Spree geht es auch bunt und lustig zu, vor allem im Bundestag. Wer dabei was für eine Rolle spielte, darum geht es heute in den Berliner Notizen von Uwe Jahn.
Haupt- oder Nebenrolle, das ist hier die Frage. Zum Beispiel für Friedrich Merz im Weißen Haus, wo Donald Trump Politik mit den Mitteln der Seifenoper betreibt, was auch der Bundeskanzler weiß. Er hat vorsichtshalber etwas mitgebracht.
This is the birth certificate of Donald Trump's grandfather, born close to Bad Dürkheim.
Right?
Yeah. And his Christian name was Friedrich.
Hauptsache Friedrich. Der Name steht auf der Geburtsurkunde von Trumps Großvater aus Deutschland. Merz' Auftritt im Oval Office geht dann glimpflich über die Bühne. Zu Hause an der Spree, beispielsweise im Bundestag, gibt es zwar weniger Gold zu sehen, trotzdem ist da eine Menge los. Eine Abgeordnete trägt ein Oberteil mit politischer Botschaft, andere verbreiten Unruhe im Saal. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.
RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice, um 14.09 Uhr. Vorsicht auf der A10, dem nördlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Rastplatz Kapgraben Nord und Dreieck Pankow sind neben einem defekten PKW Personen auf der Fahrbahn.
Botschaft. Andere verbreiten Unruhe im Saal. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ist so eine Art Regisseurin und greift ein.
Dann würde ich Sie bitten, die Sitzung zu verlassen, bitte. So, die Debatten werden von hier vorne geführt.
Klöckner baut ihr Amt zur Charakterrolle aus. Dabei ist sie auch in den sozialen Medien nicht gerade rampenscheu. Was ihr Kritik einträgt oder schlimmer noch Ratschläge, hier von der linken Politikerin Heidi Reicheneck.
Ich finde, gerade als Bundestagspräsidentin sollte sie sich vielleicht mal eine kleine Social-Media-Pause gönnen.
Und zumindest im Theater gehören Pausen dazu, auch wenn es Zeit kostet. Um im Parlament Zeit zu sparen, können Abgeordnete ihre Reden zu Protokoll geben. Das heißt, sie halten sie nicht, sondern geben lediglich das Manuskript ab. Was allerdings das Drehbuch durcheinander bringen kann, beispielsweise unter der Spielleitung von Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow.
Für Bündnis 90 Die Grünen hat Lukas Benner seine Rede zu Protokoll. Jetzt kommt er wirklich. Menno, was macht ihr mit mir? Jetzt,
Der Bundestag als Improvisationstheater. Da soll man, auch wenn was schief geht, niemals aus der Rolle fallen, sondern einfach weitermachen, wie Lukas Benner von Ihnen.
Vielen Dank, Herr Präsident.
Show must go on. Vorhang auf für die Finanz- und Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Es gibt steuerliche Vergünstigungen für Unternehmen, die investieren, größtenteils zu Lasten der Bundesländer, weshalb Christian Görke von der Linken ein Bild mit verteilten Rollen bemüht.
Sie, Herr Bundesfinanzminister, bestellen ein ganz großes Konzert hier, haben nicht mal das Trinkgeld für den Stehgeiger, aber legen die Rechnung beim Nachbarn auf dem Tisch ab. Und so geht das nicht.
Aber man kann es versuchen, obwohl auch Jan-Wenzel Schmidt von der AfD alles andere als ein Happy End erwartet.
Das ist ungefähr so hilfreich wie ein Fallschirm, der erst aufgeht, wenn der Springer schon unten aufgeschlagen ist.
Man muss es sich ja nicht vorstellen. Apropos, nach der Vorstellung im Weißen Haus wirkt Friedrich Merz einigermaßen erleichtert, dass die nächsten Gespräche mit Trump wohl ohne großes Publikum möglich sind.
Ich fahre mit dem Gefühl zurück, dass wir jederzeit telefonieren können.
Und das ist manchmal vielleicht besser als die große Bühne. Fortsetzung folgt.
Die Berliner Notizen waren das von Uwe Jahn. Am Donnerstag hat ein NATO-Großmanöver in der Ostsee begonnen. 50 Kriegsschiffe mit 9000 Soldaten machen mit. Die deutsche Marine ist mit 7 Schiffen vertreten. Die Ostsee ist ein Meer, auf dem sich die NATO und Russland gegenüberstehen. Die russische Schattenflotte exportiert mit veralteten Schiffen Öl. Verdächtige Schiffe spionieren Pipelines und Datenkabel aus oder zerstören sie auch mal. Ist die deutsche Marine dazu in der Lage, mit diesen Herausforderungen umzugehen? Hauptstadtkorrespondent Uli Haug ist der Frage nachgegangen.
Mitte Mai hatte Marineinspekteur Jan-Christian Karg zum sogenannten Navy Talk für Journalisten geladen. Schon bei seinem Eingangsstatement an Bord wurde er deutlich.
Was wir alles so sehen, massive Ausrüstung, Kriegsproduktion in Russland, Sabotage, Eindringen und Spionageversuche in Deutschland an Schiffen und Stützpunkten, Drohnenüberflüge, Zerstörung von Seekabeln und das zunehmend aggressive Verhalten der russischen Marine in der Ostsee, was uns nicht zur Freude gereicht.
Bis 2029 will die aktuell kleinste Marine in der Geschichte der Bundesrepublik verteidigungsbereit sein. Doch neue Schiffe wird es bis dahin nicht geben. Der Marineinspekteur will trotzdem mehr Präsenz, vor allem in der Ostsee. 2/3 der deutschen Kriegsschiffe sollen deshalb immer für Operationen zur Verfügung stehen. Und dafür muss die Instandsetzung in den Werften beschleunigt werden. Im Ernstfall gehe es aber auch darum, zivile Schiffe einzusetzen.
Eins ist klar, wir werden alles brauchen, was schwimmt. Und das wird sich sicherlich auch auf den zivilen Bereich ausweiten, denn ich sage immer flapsig, der Fischereischutz wird ja keine Dorsche zählen, wenn es ernst wird.
Mehr Schiffe und mehr Personal werden bei der Marine dringend benötigt. Denn die Anforderungen steigen. Das sagt auch der neue Wehrbeauftragte Henning Otte.
Klar ist, die Schiffe müssen auch bedient werden. Und dafür brauchen wir auch ein Konzept von wechselnden Besatzungen für längere Aufträge. Und es zeigt sich, auch die Marine braucht mehr Soldatinnen und Soldaten.
Eine Lösung des Personalproblems, die technische Entwicklung, die auch auf See rasant voranschreitet. Künftig werden unbemannte Schiffe und Drohnen eine viel größere Rolle spielen, sagt Julian Pawlak. Er ist Marineexperte von der Bundeswehr-Uni in Hamburg.
Da befindet man sich ja gerade in einem Wandel, der auch eben dieses Personalproblem beispielsweise zum Teil, nicht komplett, aber auch zum Teil zumindest auch auffangen kann.
Noch ist man nicht so weit und aktuell hakt es schon bei der Beschaffung klassischer Schiffe. Die neuen 166 Meter langen Fregatten der Klasse F-126 sollen die bislang größten Kampfschiffe der deutschen Marine werden. Doch nach Angaben des SPD-Haushaltspolitikers Andreas Schwarz hat der niederländische Generalunternehmer Probleme, die zu Bauverzögerungen führen. Der ursprüngliche Auslieferungstermin 2028 für die erste bereits vor Jahren bestellte Fregatte könnte nicht zu halten sein.
Also im Moment scheint es da an Planskizzen zu mangeln und vor allen Dingen im Bereich der IT scheint es da irgendwie technische Probleme zu geben, die es einfach nicht möglich machen, dass die Unterauftragnehmer, es sind in der Regel deutsche Werften, die warten einfach auf Zeichnungen, damit sie arbeiten können und die Teile fertigen, die wir für das Schiff dann insgesamt brauchen.
Verzögerungen bei der Beschaffung von Schiffen und der Personal- und Materialmangel bei der Marine werden kurzfristig nicht zu beheben sein. Für den Marineexperten Pawlak sollte sich die Marine deshalb vor allem auf Nord- und Ostsee fokussieren. Auch wegen der ständigen Drohgebärden Russlands.
Hauptstadtkorrespondent Uli Haug war das über den Zustand der deutschen Marine. Gerade läuft ein großes NATO-Manöver in der Ostsee.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Jakob Rüger, hallo. Die deutsche Fußballnationalmannschaft bereitet sich in Herzogenaurach auf das Spiel um Platz 3 in der Nations League morgen gegen Frankreich vor. Das deutsche Team hatte ja das Halbfinale gegen Portugal unter der Woche 1:2 verloren. ARD-Nationalmannschaftsreporter André Siems beobachtet das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann für uns. André, gibt's noch irgendwelche Ausfälle im Team zu beklagen vor dem Spiel morgen?
Das ist ja fast schon eine blasphemische Frage, die du stellst. Aber ich verstehe sie natürlich, denn wenn im Prinzip 9 Ausfälle da sind und nur 6 richtige gestandene Nationalspieler, die wir, davon gehen wir jetzt mal aus, also Experten gehen davon aus, dass wir die dann auch bei der Weltmeisterschaft sehen können und dann sehen werden, dann ist das natürlich schon was. Nein, erstmal keine Ausfälle tatsächlich, aber es wird wahrscheinlich einige Umstellungen geben, denn man hat gesehen, die Dreierkette hat nicht so hundertprozentig funktioniert gegen die Portugiesen. Dazu hat ihm die Galligkeit gefehlt, dem Bundestrainer. Vorne im Sturm war wenig los, hinten in der Abwehr dagegen viel Tohuwabohu und aus dem defensiven Mittelfeld ist auch nicht so viel nach vorne gekommen. Deswegen rechne ich damit, dass es wieder eine Viererkette geben wird. Rechts Kimmich sowieso, dann Tah, Koch in der Innenverteidigung und links wird wahrscheinlich oder könnte Raum kommen, weil er einfach auch für die Nationalmannschaft immer ganz gut gespielt hat. Pavlovic wird wahrscheinlich ersetzt werden, so denke ich mal, durch Pascal Groß, der ist nämlich bei der Abschlusspressekonferenz dabei, ist immer so ein Indiz dafür, dass man spielen könnte neben Goretzka. Und jetzt bin ich mal verrückt. Ich schmeiß einfach mal Adeyemi und Undav noch mit rein und Wirtz und vorne Füllkrug. Und dann hätten wir eigentlich das offensive Mittelfeld komplett auf den Kopf gestellt. Aber ich denke mal, dass der Bundestrainer heute noch einiges probieren wird und es dann morgen auch den Leuten dann mitteilen wird.
Das wird natürlich spannend, wie die deutsche Mannschaft dann entsprechend auflaufen wird, personell. Ein Spielplatz 3 will eigentlich keiner so richtig absolvieren. Warum ist dieses Spiel aus deiner Sicht trotzdem wichtig für die DFB-Auswahl und vor allen Dingen auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann morgen?
Ja, das ist deswegen wichtig, weil du dir Selbstvertrauen holen musst und weil du jetzt nicht mehr so viele hochkarätige Gegner mehr hast. Du hast jetzt eine WM-Qualifikation, das sind eher so Gegner aus dem zweiten und dritten Regal. Also da musst du eigentlich relativ stark durchgaloppieren. Es geht dann Anfang September in der Slowakei, gegen die Slowakei weiter. Und wenn du jetzt nochmal die Möglichkeit hast, wirklich gegen eine richtig starke Mannschaft zu spielen und dir dort Selbstvertrauen zu holen, dann musst du das einfach machen. Und zum anderen möchtest du es natürlich auch schaffen, dass du einer der neuen Gruppenköpfe bist bei der nächsten Weltmeisterschaft. Also die dann dort gesetzt sind und das geht eben auch dann nur, wenn du jetzt eben performst, wenn du jetzt nochmal die Franzosen schlägst und dann eben ohne Patzer durch die WM-Qualifikation durchgehst. Also das ist ganz, ganz wichtig für ihn nochmal zu sehen, was sind die Spieler, auf die er sich verlassen kann oder wer sind die Spieler, auf die er sich verlassen kann, wer eher weniger, wer performt dann auch zum zweiten Mal nicht gut. Das sind so Fragezeichen, die der Bundestrainer noch hat und hinter die er gerne ein Ausrufezeichen setzen möchte.
André Siems live vom DFB-Quartier der deutschen Mannschaft in Herzogenaurach vor dem Spiel um Platz 3 in der Nations League morgen gegen die Franzosen in Stuttgart. Das Team macht sich heute nach dem Abschlusstraining mit dem Bus auf dem Weg in Richtung Stuttgart, um dann entsprechend heute Abend nochmal eine offizielle Pressekonferenz abzuhalten. Und dann geht's morgen ab 15 Uhr raus auf den Rasen zu diesem nicht ganz unwichtigen Spiel um Platz 3, wie André Siems uns gerade erklärt hat. 15 Uhr geht's los in Stuttgart. Wir berichten live und in Ausschnitten von dieser Partie. Und wir berichten natürlich auch vom letzten Spiel der Füchse. Morgen im Handball bei den Rhein-Neckar-Löwen. All das morgen bei uns im Programm. Und soweit der Sport mit Jakob Rüger.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Ein kleines bisschen sogar erinnert der Dokumentarfilm Im Prinzip Familie tatsächlich an Nora Fingscheids wunderbaren Systemspringer. Ähnliches Thema, ähnlich gut, ähnliche Sehnsüchte werden angesprochen, wenn auch nicht so wild und mit mehr Vertrauen ins System und eben in einem Dokumentarfilm. Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin Abgedreht hier im RBB24 Inforadio. Heute in der Sendung haben wir im Gespräch Len Wiseman, der vor 20 Jahren mit seinen Underworld-Filmen zum Star wurde und jetzt nach einer längeren Kinoauszeit sein Comeback feiert mit dem John Wick-Spin-off Ballerina. Außerdem zu Wort kommt in der Sendung Regisseur Daniel Abmar zu seinem Film Im Prinzip Familie, das dann am Ende von Abgedreht. Aber mit seinem Film geht es jetzt erstmal los bei den Filmen dieser Woche. Wenn die eigene Familie wegfällt, gibt es im besten Fall einen Ersatz und sei es von Amts wegen. Der vom RBB co-produzierte Dokumentarfilm Im Prinzip Familie findet Hoffnung und Schönheit in einer ländlichen Betreuungseinrichtung und Wohngemeinschaft für Kinder, die aus verschiedensten Gründen nicht bei ihren Eltern leben können. Zwei Betreuer, eine Betreuerin, leben und arbeiten hier und werden dabei, jeder auf seine Art und Weise, zur Ersatzfamilie für fünf kleinere Jungs.
Mensch, ich will los, kapiert ihr das? Hört doch mal auf, Hilfsbetreuer zu spielen.
Er ist ganz schnell wütend.
Der weiß nicht, wer er ist, er weiß nicht, wo er herkommt, er weiß nicht, wo er hingehört.
Der Tag ist einfach nur scheiße.
Ja, aber der Tag ist ja noch nicht um.
Happy Birthday!
Regisseur Daniel Abmar hat nach 4 Jahren Vorbereitung ein Jahr lang den Alltag dieser kleinen Ersatzfamilie beobachtet und aus 100 Stunden Filmmaterial einen klugen und rührenden Film geschaffen, der die schwierigen Umstände des Lebens der Kinder und auch der Betreuenden zwar nicht ausspart, aber dabei immer wieder zärtliche, wunderschöne und fast magische Momente findet. Ein kleines, grandios gestaltetes, dokumentarisches Meisterwerk. Im Prinzip Familie. Sich Aschenputtel gefühlt hat, das dürfte aufgrund von hunderten Filmen und Büchern aus ihrer Perspektive wohl niemanden entgangen sein. Aber was ist eigentlich mit der bösen Stiefschwester? Die hatte doch auch einen Traum, aber keine gute Fee und war eben nicht so hübsch, wie ihre eigene Mutter sie gerne gehabt hätte. Der norwegische Film The Ugly Stepsister stellt die Sehnsüchte und das Leiden der hässlichen Stiefschwester ins Zentrum, die im Mittelalter folternde Schönheitsoperationen auf sich nimmt, Bandwurmeier schluckt, um abzunehmen und sich zum Schluss die Zehen abhackt, um in Aschenputtels Schuhe zu passen. Aus der Blut ist im Schuh Grimmzeile ist hier ein blutrotes, atmosphärisches und wütendes Horrormärchen entstanden, das definitiv nichts für schwache Nerven ist, aber als Kommentar zum Schönheitswahn eine visionäre Kraft entfaltet. The Ugly Stepsister. Töten als Kunstform. Nachdem Keanu Reeves als John Wick mit ebenso charmanter wie blutig-brutaler Oldschool-Action in einer mythologischen Profikiller-Fantasiewelt zum gigantischen Erfolg wurde, wird das Zepter nun weitergegeben an Ana de Armas als Ballerina und John Wick-Erbin. Angesiedelt vor dem letzten John Wick-Teil wird ein kleines Mädchen als Waise in einem Ballett-Trainingscamp für Auftragsmörderinnen aufgenommen. Bei einer ihrer Missionen stößt sie auf die Mörder ihrer Familie und nimmt es schließlich mit einer kompletten Alpendorf-Killersekte auf, während ihr John Wick selbst im Finale den Rücken frei hält.
Der, den sie Baba Yaga nennen. Wie lerne ich, das zu tun, was du tust?
Anscheinend hast du schon damit angefangen.
Über den üblichen, ritualisierten John Wick-Hokus-Pokus-Mythos weltweiter Killerorganisationen kann man auch bei Ballerina wieder streiten. Aber letztlich ist es sowieso wichtiger, wie glaubhaft diese neue Heldin überlebt, während sie Horden von anderen Mordprofis kunstvoll, elegant und einfallsreich ausschaltet und welche Waffen sie dabei nutzt. Vom Flammenwerfer bis zum Schlittschuh. Und genau da funktioniert Ana de Armas als Ballerina hervorragend in diesem Actiongemetzel und Überlebenskampf. Ein gelungenes Spin-off und wohl ein Auftakt für eine neue Reihe von Filmen. From the World of John Wick, Ballerina. Das waren die Neustarts der Woche im Überblick. Nach 4 Kinofilmen mit Keanu Reeves in der Hauptrolle als John Wick wird mit Ana de Armas als Ballerina nun eine neue Heldin eingeführt. Mit dieser Staffelstabübergabe kehrt Action-Spezialist Len Wiseman als Regisseur auf die große Leinwand zurück und hatte keine Scheu, sich auf diese spezielle John Wick-Welt einzulassen.
For me, there was tone was very important to keep in place. I really like the specific tone
Den Ton, die Stimmung beizubehalten, das war wichtig. Ich mag diesen ganz spezifischen Ton der John Wick-Filme. Wenn man Ballerina jetzt sieht, passt das atmosphärisch ganz genau dazu. Aber gleichzeitig wollten wir natürlich auch etwas anderes ausprobieren. So findet der zentrale Showdown in einem malerischen Alpendorf statt, eine Szenerie, wie es sie noch nicht vorher gab in der John Wick-Reihe. Das ist also etwas durchaus Neues, eine andere, ungewohnte Umgebung. Aber es sollte sich trotzdem so anfühlen wie die Alpen der John Wick-Welt.
Be a different, whole different environment. But we also want to know that it feels like the Alps of a John Wick world.
Und die Action in Ballerina, die soll sich natürlich erst recht passend anfühlen. Es wird also viel, sehr, sehr viel gekämpft. Und wie Keanu Reeves als John Wick immer wieder, muss es nun auch Ana de Armas gleich mit ganzen Horden von Auftragskillern aufnehmen und sie stilecht besiegen.
It's a balance between the heightened action.
Es ist ein ganz spezielles Gleichgewicht. Überzogene, artifizielle Action auf der einen Seite, auf der anderen Seite soll sie real, düster und glaubwürdig sein. Das widerspricht sich eigentlich, überzogen und glaubwürdig. Aber genau dieser seltsame, einzigartige Mix beschreibt es wohl am besten. Es macht großen Spaß, sich in so einer Fantasiewelt auszutoben, aber man will, dass die Schläge in den Action-Szenen wehtun und dass es trotzdem ums Überleben geht.
The hits hurt. The stakes are real.
Das war Len Wiseman. Sein Film From the World of John Wick, Ballerina, jetzt im Kino. Und damit kommen wir nochmal zurück zu einem Film, der sich so ganz anders anfühlt, vor allem echter und berührender, weil er es ist. Im Prinzip Familie von Daniel Abmar, der die Betreuung von ein paar Kindern in einer ländlichen Sozialeinrichtung nicht nur als Drama zeigt, sondern auch als ein Ersatzfamilienerlebnis unter schwierigen Umständen.
Wir wollen jetzt nicht mit dem Finger irgendwo rein in eine Wunde oder so. Wir wollen etwas zeigen, was zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und genau die Kinder- und Jugendhilfe, eine intensivpädagogische Wohngruppe, Eltern, die Hilfe suchen, die so mutig waren, um Hilfe anzunehmen, um zum Jugendamt zu gehen, um zu sagen, ich bin überfordert, ich schaff's vielleicht nicht alleine gerade.
Vor seinem Wechsel ins Regiefach und seinem Umzug nach Deutschland hat Daniel Abmar in seiner Heimat in den Niederlanden Grundschulpädagogik studiert. Seine Liebe und Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und Menschen hat ihn auch als Geschichtenerzähler nie losgelassen. Genau das spürt man sehr deutlich in seinem neuen Film Im Prinzip Familie, in dem er ein Jahr lang den Alltag in einer ländlichen Betreuungseinrichtung für Kinder beobachtet hat, die aus verschiedensten Gründen nicht bei ihren Eltern leben.
Mensch, ich will los, kapiert ihr bitte? Hört doch mal auf, Hilfsbetreuer zu spielen.
Gezeigt wird hier eine Art Wohngemeinschaft mit ein paar Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen, die sich um 5 kleine Jungs kümmern. Ländlich, fast schon idyllisch, gelegen im Nordosten Deutschlands, wie eine Oase inmitten der natürlich auch schwierigen Kinderschicksale, von denen der Film erzählt.
In unserem Film gibt es viele intensive und emotionale Momente und auch viel heitere und schöne Momente, aber wir brauchen immer mal wieder ein bisschen Landschaft und ein paar Tiere, um zur Ruhe zu kommen. Und das Spannende ist, die Themen, die wir vorher in die Szenen gesehen haben im Film, die greift irgendwie die Natur und der Landschaft und die Tiere greifen das auf. Wir besuchen im Film zum Beispiel eine Straußenfarm, wo gerade ein Straußenbaby geboren wird aus einem Ei. Und dann sagt der Straußenfarmbesitzer, so ein Baby darf nie alleine sein.
Regisseur Daniel Abmar war das. Sein Film Im Prinzip Familie, jetzt im Kino. Das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Werbung. Das hört sich gut an.
Was?
Hören kommt von Können. Unser Handwerk ist unsere Leidenschaft. Und weil es um Ihre Gesundheit geht, schauen die Profis und Hörpartner Ihrem Hörsinn bis auf den Grund.
Hallo.
Denn je besser Sie hören können, umso sicherer und stressfreier bewegen Sie sich durch den Alltag.
Nein.
Doch.
Oh.
Hörpartner. Dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
Ich bin dein kleiner Kuschelbär von Kuschelweich und riech so fein.
Kuschelweich umhüllt dich und deine Liebsten mit weicher und frisch duftender Wäsche. Gewinne jetzt für deine Familie ein unvergessliches Abenteuer und heb ab mit dem Kuschelbärballon. Einfach Kuschelweich Weichspüler kaufen und teilnehmen auf kuschelweich.de. Übrigens gibt es Kuschelweich jetzt auch als Waschmittel. So bekommt deine Wäsche die volle Kuschelweichfrische. Weich, weicher, Kuschelweich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland gibt's Baustellenstau zwischen Großkreuz und Liest mit 30 Minuten plus. Vorsicht auf der B2 Potsdam Richtung Treuenbrietzen zwischen dem Abzweig nach Salzbrunn und Buchholz bei Belitz gibt's eine ungesicherte Unfallstelle. B246 Wiesenburg-Mittenwalde zwischen Abzweig nach Altborg und Reesdorf kommt es nach einem Unfall zu Behinderung. Im Stadtverkehr Berlin dauert's einige Minuten länger auf der Elsenbrücke, auf der Hermannstraße Richtung Hermannplatz und in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Bornholmer und Wisbier Straße. Staus auch in Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen. Dort gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Pankow und Gesundbrunnen wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Die russische Armee hat die Ukraine die zweite Nacht in Folge massiv aus der Luft angegriffen. Nach Angaben örtlicher Behörden wurden dabei mindestens 5 Zivilisten getötet. Christoph Johansen.
Schwerpunkt der Angriffe war dieses Mal Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Laut Behörden schlugen dort mehr als 50 Drohnen, 4 Gleitbomben und eine Rakete ein. Der Bürgermeister von Charkiw erklärte, es sei der schwerste Luftangriff seit Beginn des Krieges gewesen. Auch aus den Regionen Donetsk, Cherson, Poltawa, Odessa und Dnipropetrovsk wurden Angriffe mit Drohnen und Raketen gemeldet. An der Front stehen die ukrainischen Truppen immer stärker unter Druck. In den vergangenen Wochen eroberte die russische Armee mehr als 20 Ortschaften in den Gebieten Donetsk, Charkiw und Sumy.
Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben von Klinikmitarbeitern mindestens 22 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet worden. Sie berichten, dass in ihre Krankenhäuser außerdem viele Verletzte gebracht wurden. Es soll 4 Angriffe im Süden des umkämpften Gebietes gegeben haben und eines in der Stadt Gaza. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Der neue Wehrbeauftragte Otte will mehr Druck bei der Wehrpflicht machen. Er will sich das Thema noch in diesem Jahr vornehmen. Man müsse die Truppe vor Überforderung schützen, sagte der CDU-Politiker der ARD. Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Auch der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Röwekamp, drängt auf eine Pflicht. Allerdings eine allgemeine Dienstpflicht, also auch im sozialen oder zivilgesellschaftlichen Bereich. Die SPD lehnt die Vorhaben ab. Fraktionschef Miersch verweist in der Neuen Osnabrücker Zeitung auf den Koalitionsvertrag. Dort sei festgelegt, dass man auf Freiwilligkeit setze. Über eine Wehrpflicht könne man gegebenenfalls in der nächsten Legislaturperiode verhandeln, also in 4 Jahren.
Beamte der EU-Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Das geht laut Welt am Sonntag aus geheimen Verträgen hervor. Demnach soll Steuergeld in Millionenhöhe geflossen sein, um die Öffentlichkeit von der EU-Klimapolitik zu überzeugen. Laut dem Bericht sollte etwa eine Organisation deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricken, um das finanzielle und rechtliche Risiko der Betreiber zu erhöhen. Der Berliner Landesverband der Gartenfreunde fordert vom Senat mehr Rechtssicherheit, wenn Kleingartenflächen umgewidmet werden. Verbandspräsident Schopper sagte dem RBB 24 Inforadio, sollten Parzellen etwa für Wohnungs- oder Schulbauten genutzt werden, müssten Ausgleichsflächen bereitgestellt werden. Ein Gesetzentwurf dazu sei in Arbeit. In Berlin gibt es rund 70.000 Kleingärten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Nachmittag neben Wolken ab und zu Sonne, einige teils kräftige Schauer, örtlich Gewitter. Zurzeit in Berlin-Marzahn 22, in Stechlin 19 Grad, mäßiger Wind aus Südwest. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, am Nachmittag teils kräftige Schauer und Gewitter bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 14.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Hans-Joachim Viehweger und ich spreche heute mit Peter Leibinger. Er ist Unternehmer und Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Hallo, Herr Dr. Leibinger.
Hallo, Herr Viehweger.
In den vergangenen Jahren, da haben die Wirtschaftsverbände zunehmend mit der Politik der Ampel gefremdelt. Vom Kanzler fühlte man sich nicht verstanden, vom Wirtschaftsminister nicht unterstützt. Jetzt haben wir eine neue Regierung, die Wirtschaftsthemen ganz oben auf die Agenda setzt. Ist jetzt wieder alles gut?
Nun, ich würde es versuchen, mathematisch auszudrücken, das Vorzeichen stimmt wieder. Es ist ja immer eine Frage der Kombination aus Haltung und Handlungen. Und ich glaube schon, dass das Grundproblem im Verhältnis, in der gegenseitigen Wahrnehmung schon die Haltung war. Ich meine damit eine Staatsgläubigkeit und ein, ich würde mal sagen, ein geringes Verständnis für den Markt auf der einen Seite und schon auch dieses Misstrauen, das wir gespürt haben. Beides, also die Haltung und die Handlungen, die wir jetzt schon sehen, haben sich verbessert. Von daher würde ich sagen, ja, das Vorzeichen ist das richtig, aber Sie sagen ja, ist alles wieder gut. Das können wir jetzt noch nicht beurteilen.
Jetzt haben wir in dieser Woche schon die ersten Steuerentlastungen gesehen, genau, die die Regierung auf den Weg gebracht hat. Wie bewerten Sie das?
Also es war ein guter Start. Die Regierung zeigt, dass sie mit Hochdruck an den Themen arbeiten will. Sie hat auch jetzt als erstes die richtigen Themen aufgerufen. Da gibt's halt die Themen der Abschreibungen, angekündigte Steuerentlastungen, auch die Fokussierung auf das Energiethema. Das ist enorm wichtig. Im Grunde hat die Regierung aus meiner Sicht vor allem eine Botschaft gesendet im Sinne von, wir haben verstanden, wir brauchen euch, wir brauchen die Wirtschaft. Und das ist jetzt auch entscheidend, weil zunächst mal muss ja gelingen, die Stimmung zu drehen. Wir haben ein echtes Stimmungsproblem im Land. Wir haben ein faktisches Problem, können wir noch gleich drauf eingehen, aber wir haben darüber liegend eine massive Stimmungsproblematik, die natürlich viele Investitionen verhindert und so weiter.
Mal gefragt, wenn jetzt die berühmte Politikfee vorbeikommen würde und sagt, Sie haben jetzt drei Wünsche frei. Ja. Was wären denn die ersten drei Dinge, die da aus Ihrer Sicht ganz dringend anstehen?
Zunächst mal das Thema Energie und das sowohl kurz- als auch langfristig gedacht. Ich glaube, dass richtig ist, von der Regierung jetzt zunächst mal die Kosten zu fokussieren und da im Grunde auf staatlichen Eingriff. Ich habe gerade eben geschimpft über den Staatsglauben. Jetzt fordere ich ihn selbst, aber dort den staatlichen Eingriff im Sinn von wir senken Steuern, wir senken Netzentgelte, um kurzfristig was mit den Energiepreisen zu machen, mit den Strompreisen jetzt in dem Fall. Ich glaube, man muss auch langfristig denken und das ist das Entscheidendere. Wir brauchen Antworten auf die Fragen, ist die Energiewende, wie sie jetzt angedacht ist, richtig zu Ende gedacht. Meine Kurzformel dafür ist, wir brauchen eine Energiewende diesmal mit Physik. Wir brauchen sie, aber realistisch. Und zweitens, wie können wir durch auch innereuropäische Kooperation dort Probleme lösen? Zweitens, das Thema Steuern und Abschreibungen ist extrem wichtig. Und das drittens, da kommen wir heute leider nicht dran vorbei, ist das Thema Bürokratieabbau. Es ist eigentlich ein blödes Wort. Und jetzt schon kann es keiner mehr hören. Aber wir sind sowohl in der freien Wirtschaft als auch als Bürger, als auch als Staat, das ist ja das Paradoxe, gelähmt durch Regelungen. Und wir müssen das angehen.
Lassen Sie uns gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Vorher noch kurz etwas zur neuen Wirtschaftsministerin. Neue Wirtschaftsministerin ist ja, wenn man so will, mit Katharina Reich eine Frau aus ihren Reihen. Ja, ja. Zumindest kommt sie aus einem Familienunternehmen, war zuletzt als Managerin aktiv. Was bedeutet das?
Das ist für mich eine interessante Situation, weil ich gehe jetzt zurück auf meine Erfahrung und meine Zeit als Unternehmer. Ich bin es ja noch, aber als ich aktiv mit Kunden zu tun hatte. Ich komme gleich drauf, was ich damit meine. Am Ende des Tages ist für jemanden, der etwas verkaufen will, mit Partnern zusammenarbeiten will, ganz entscheidend die Sprache der Kunden zu sprechen und den Kunden zu verstehen und auch so zu sprechen, dass der Kunde einen versteht. Das ist sehr schwer zu erlernen. Von daher ist es eine geniale Idee, die Frau Reiche ins Wirtschaftsministerium zu holen, weil sie die Sprache jetzt im übertragenen Sinne, die Sprache des Kunden, nämlich der Wirtschaft, spricht. Sie versteht, wie wir denken, wie wir sprechen, was wir meinen. Dazu bringt sie noch Fachwissen mit im Energiebereich, das ist auch gut. Am Ende kommt es natürlich darauf an, dass die Mischung stimmt, dass das Team gut zusammenarbeitet, die Regierungsmannschaft. Wir hatten es vorhin kurz von der alten Ampelkoalition. Das waren ja auch gute Leute, aber die konnten nicht als Team zusammenarbeiten, warum auch immer. Das wird entscheidend sein. Und das Zweite, jetzt auf die Frau Reiche bezogen, meine Erfahrung ist schon, was man selber macht, ist wichtig, aber die Leute, die man bei sich hat, sind mindestens so wichtig. Das heißt, wie gut es ihr gelingt, auch in ihrem Ministerium Schlüsselpositionen gut zu besetzen und diesen Laden dann, ich sag's mal so salopp, diesen Laden dann gut zu führen, die Leute mitzunehmen, die Leute zu überzeugen, das geht heute nimmer per Anordnung. Man muss Menschen für sich gewinnen, für das, was man möchte, für das, was man tut.
Mal rein hypothetisch gefragt, wenn der Kanzler, wenn Friedrich Merz Sie gefragt hätte, ob Sie mit ins Kabinett kommen, was hätten Sie gesagt?
Nein.
Warum? Sie verstehen auch die Sprache der Kunden.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Also natürlich, dieses Nein kam jetzt viel zu schnell, weil das wäre, wir sprechen ja völlig hypothetisch, ich wurde ja nicht gefragt und ich glaube, ich war auch auf keiner Liste. Aber es ist natürlich ein interessantes Gedankenexperiment. Ich glaube, wenn man so eine Frage gestellt bekommt, dann sind sicher, was traue ich mir zu, was für eine Lebensplanung habe ich, ein Faktor. Aber die Frage, was schulde ich meinem Land, was schulde ich auch an Respekt dieser Frage gegenüber, das spielt dann schon auch eine Rolle. Ich sage das jetzt nicht aus dem hohlen Bauch. Das sind ja genau die Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich gefragt wurde, ob ich diese BDI-Geschichte machen soll, will. Ich hatte das auch nicht auf meiner Liste stehen. Ich habe mich da nicht darum bemüht. Aber als die Frage dann kam, habe ich mich ernsthaft damit auseinandergesetzt. Und jetzt sitze ich hier bei Ihnen. Ich täte es nicht, wenn ich die nicht positiv beantwortet hätte.
Ich frage das auch deshalb, weil Ihr Vorgänger im Amt als BDI-Präsident, Siegfried Russwurm, der ist ja mit der Zeit durchaus immer kritischer gegenüber der Politik geworden. Er hat dann irgendwann gesagt, er spricht vom Raumschiff Berlin, hat er gesprochen. Ja, ja. Also der nur noch wenig Bezug zur Wirklichkeit hat, gerade der wirtschaftlichen Wirklichkeit eben. Da ist es ja dann doch auch wichtig, dass Manager in die Politik gehen oder Unternehmer in die Politik gehen.
Absolut, absolut. Also zunächst mal, ich würde es nicht als Raumschiff bezeichnen, aber es ist schon sehr anders. Es ist eine eigene Welt. Aber ich glaube, dass es zur Gemeinwohlpflicht des Unternehmertums gehört, des Bürgertums, wenn man so möchte, dass man sich engagiert, ehrenamtlich oder in Form der Mitarbeit in der Politik, sei es im Gemeinderat oder wie auch immer. Ich glaube, dass wir nicht dieses wunderbare Land, und das ist es wirklich, nicht haben würden, wenn nicht viele Menschen so denken würden. Ich appelliere da ganz stark an meine Unternehmerkolleginnen und Kollegen, dieses zu tun. Es ist natürlich so ein bisschen common bei mir in der Familie. Mein Vater hat es getan, meine Schwester tut's sehr intensiv und sicher auch nicht immer voller Vergnügen. Aber das gehört einfach dazu, dass man sich für sein Land einsetzt, auch in solchen Aufgaben, ja.
Sie hören das ARD-Interview der Woche. Heute mit Dr. Peter Leibinger. Er ist Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie und natürlich auch selbst in der Wirtschaft tätig. Sie waren lange Forschungs- und Entwicklungschef beim Laserspezialisten Trumpf. Aktuell sind Sie bei Trumpf Aufsichtsratsvorsitzender, ein Unternehmen, das, ich glaube, das kann man schon so sagen, von Ihrem Vater Berthold Leibinger sehr stark geprägt worden ist. Und ich würde Ihnen jetzt gerne auch ein paar persönliche Fragen stellen. Mhm. Vielleicht können Sie die Satzanfänge vervollständigen. Von meinen Eltern habe ich gelernt.
Wie faszinierend und unendlich interessant unser Leben ist. Und zwar vor allem durch die Dinge, die man landläufig nicht mit Maschinenbauunternehmern assoziiert, nämlich Kunst, Literatur, Musik. Das sind ja Samen, wie Samenkörner, die gesetzt werden, die dann viel, viel später vielleicht erst zur Reife kommen. Es gibt ein wunderbares Buch, Der Himmel schon südlich, die Luft aber frisch. Das ist eine Recherche über Gäste, Bucheintragungen in Hospizen in den Alpen, wo Reisende wie Goethe zum Beispiel, aber viele, viele, viele Literaten, die die Alpen überquert haben nach Italien, ihre Reiseberichte in ganz kurzen Einträgen hinterlassen haben. Das Buch lag immer bei uns zu Hause und ich habe da drin geblättert und fand es eigentlich langweilig. Jetzt begreife ich es. Meine Eltern leben beide nicht mehr, aber diese Prägung, die man da erhält über sowas, die ist ein unendlicher Schatz, weil diese Prägung am Ende mein Leben interessant macht.
Sie haben Maschinenbau studiert, Technik ist für mich?
Wie die Literatur und die Musik ein Lebenselixier, aber es ist noch was anderes. Die Technologiebegeisterung ist auch für mich gesellschaftlich begründet, weil wir in unserem Land das, was wir haben, das, was wir erreicht haben an Sicherheit, an immer wird Wohlstand genannt, aber es ist ja viel mehr als Wohlstand, am Ende des Tages über Technik erreicht wurde, über unsere Fähigkeit, Produkte zu entwickeln und zu bauen, die andere wollen. Und ich glaube, auch die großen Herausforderungen der Welt lassen sich nur über Technik lösen.
Sie sind verheiratet, haben 4 Kinder. Ich freue mich, wenn meine Kinder
und Entschuldigung, wenn ich ein englisches Wort verwende, ihr Calling finden. Das, was sie wirklich begeistert in ihrem Leben als Beruf. Also Beruf als Berufung und es dann auch machen. Und es muss nichts mit der Firma zu tun haben.
Sie sind evangelischer Christ, auch im Arbeitskreis evangelischer Unternehmer engagiert. Daher die Frage nach der Bedeutung des Pietismus, also dieser frommen Strömung aus der württembergischen Kirche für die Wirtschaft.
Ich glaube, der Pietismus nicht allein, aber derartige grundlegende Überlegungen waren enorm hilfreich für die Wirtschaft in Württemberg und in Deutschland. Das ist ja auch hinreichend gut beschrieben durch die protestantische Ethik von Max Weber, wo eben im Grunde dieses Weltbild, das aus protestantischen Strömungen kommt, in wirtschaftlichen Bezug gebracht wird. Und ich habe es gerade schon mal in anderem Zusammenhang genannt, der Beruf als Berufung, aber auch der Gewinn als Verpflichtung, also der unternehmerische Gewinn in Form von Geld, als Verpflichtung zur Reinvestition und nicht zum Wohlleben zu nutzen. Da sind wir dann wirklich im Pietismus. Das sind alles Dinge, und da kann man noch weitere nennen, die natürlich ermöglicht haben, dass Unternehmertum sehr intensiv und ganz anders gelebt wurde. Und natürlich gibt's auch, ich erweitere noch kurz um den Calvinismus, der von Weber dann auch angesprochen wurde, dieser Begriff der innerweltlichen Askese, also dass man in dieser Welt schon sozusagen vorweggenommen die Bestimmung dann im Jenseits erlebt. Das hat sicher auch dazu geführt, dass das protestantische Unternehmertum besonders erfolgreich wurde.
Zurück zur Wirtschaftspolitik dieser Tage. Ja. Und nochmal zu Katharina Reiche. Sie spricht ja davon, dass sie wieder stärker die sogenannte Ordnungspolitik in den Blick nehmen möchte. Und die bekommt dafür ja auch immer Beifall aus der Wirtschaft. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob viele verstehen, was eigentlich darunter gemeint ist. Jetzt frage ich einfach mal Sie, was ist Ordnungspolitik, zumindest eine Ordnungspolitik, wie Sie sie sich wünschen?
Also zunächst mal halte ich es für enorm wichtig, dass man es zurückfindet zu ordnungspolitischen Prinzipien, weil es ja die Grundlage ist unserer sozialen Marktwirtschaft. Wenn man es ganz knapp verkürzt, historisch betrachtet, kommt ja die soziale Marktwirtschaft aus der Freiburger Schule, die ganz starke ordnungspolitische Grundsätze hatte, aber eben auch um christliche Aspekte erweitert. Und das lässt sich aus meiner Sicht am besten so zusammenfassen, dass man sagt, der Markt soll dort agieren können, wo er die besten Bedingungen bietet für unternehmerischen Erfolg. Aber er muss eben seine Grenze finden in staatlichen Regeln, die einen Rahmen setzen, nicht nur einen guten Rahmen für gutes Wirtschaften, sondern auch einen gerechten Rahmen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, das Thema Gemeinwohlpflicht im Unternehmertum spielt in der Ordnungspolitik, wie wir sie verstehen in Deutschland, im Sinne der sozialen Marktwirtschaft, eben eine große Rolle. Aber der Grundgedanke eines solchen ordnungspolitischen Ansatzes ist eben der Freiheitsgedanke, nicht der Kontrollgedanke. Und da bin ich natürlich voll bei der Frau Reiche, weil ich glaube, dass wir nicht nur in der letzten Regierung, sondern schon die ganzen Jahre davor schleichend zunehmend in unserem Staatswesen einen Kontrollgedanken verankert haben, der übertrieben ist. Wir sind inzwischen angelangt in einer Situation, wo das Selbstverständnis des Staates zumindest so empfunden werden kann, dass der Staat ein Verhinderer von schlechten Dingen ist und nicht mehr ein Ermöglicher von guten Dingen. Und ich komme zurück zur Ordnungspolitik. Der Ludwig Erhardsche Ansatz ist eben, der Staat muss der Ermöglicher von Gutem sein und dann auch Schlechtes verhindern und nicht umgekehrt.
Ludwig Erhard und andere haben gesagt, der Staat ist der Schiedsrichter und der soll nicht mitspielen. Heutzutage spielt der Staat relativ häufig mit. Er gibt auch Subventionen. Gute Sache, notwendiges Übel?
Mitunter ja. Das ist natürlich, könnte sich denken, dass ich jetzt leicht ein Statement machen könnte, ich bin fundamental gegen Subventionen. Aber man erlebt eben Situationen für bestimmte Branchen in bestimmten Märkten, wo man schon im Sinne des Gemeinwohls, aber auch im Sinne von einer Strategie, Unabhängigkeit von Volkswirtschaften spielt wieder eine größere Rolle heute als in der Vergangenheit, Phasen überbrücken muss. Aber es überbrücken muss es bleiben. Im Grunde muss man doch sauber am Anfang sich überlegen, wie lang ist diese Phase, wie viel Investitionen in Form von Subventionen erfordert dies und was für ein Geschäftsmodell steht am Ende, das dann wieder tragfähig ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann darf man es nicht tun. Dann muss man, ich sag's mal ganz brutal, die Branche sterben lassen.
Das ist ja heutzutage gerade die Frage beim Thema Energiekosten. Ja, wir werden wahrscheinlich in Deutschland nicht der super billige Energieanbieter werden. Also insofern, Sie haben gesagt, es ist vielleicht auch dann tragisch für die Unternehmen, auch für die konkreten Arbeitnehmer. Aber wie gehe ich damit um, dass ich vielleicht auch manchmal dann Unternehmen eben ja, sterben lassen. Ja.
Also wie gesagt, wenn es kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr gibt und es auf nicht durch Subventionen zu überbrücken ist, eine Phase der Transformation, dann ist es eben so. Zu den Energiekosten ist natürlich zu sagen, wir haben jetzt schon auch eine Extremsituation, was die Kosten angeht. Und mein Eindruck ist, dass die Wirtschaftsministerin, die ja auch Energie verantwortet, begriffen hat, dass wir die Transformation unseres Energiesystems auch nach Fragen von wettbewerbsfähigen Energiepreisen beurteilen müssen. Da haben wir auch Werkzeuge in der Hand, die wir bis jetzt zu wenig nutzen. Ich denke zum Beispiel an einen Energiebinnenmarkt in der EU. Wir müssen unseren Netzausbau auch in diese Richtung weiterentwickeln. Und ich glaube, dass wir als Land durch die Bundesregierung in Brüssel ein deutlich höheres Gewicht auf die Waagschale legen können in den Diskussionen, auch in der Bestimmung der Richtung. Wir haben das in der Vergangenheit und da auch wieder nicht nur die letzte Regierung, auch die Regierungen davor haben dort gravierende Fehler gemacht, haben im Grunde Brüssel laufen lassen. Und das geht nimmer. Wir müssen, um Europa zu retten, ich sag's mal ganz brutal, um Europa zu retten, muss Deutschland eine stärkere Rolle spielen. Wenn wir es laufen lassen, wird dieses Projekt vielleicht scheitern. Das Projekt Europa.
Ich nehme noch mal ein anderes Spannungsverhältnis. Die Bundesregierung oder das Parlament hat ja bereits beschlossen, die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben, dazu dann noch ein 500 Milliarden Schuldenpaket für Infrastruktur. Und mitverantwortlich war ja, kann man doch wohl so sagen, auch das Lobbying aus der Wirtschaft. Einer, der am stärksten mitgedrängt hat, war sicher der Präsident des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter. Mhm. Aber bei Schulden weiß ich zumindest, dass Familienunternehmer auch eher sagen, nee, da habe ich große Bedenken.
Ja klar, das Thema ist natürlich diskutiert worden und nicht nur problemlos diskutiert worden. Am Ende denke ich, dass es richtig war, diesen Schritt zu gehen, auch zu diesem Zeitpunkt, wenn auch die Reihenfolge falsch ist. In jedem Industrieunternehmen geht man zunächst, wenn es Geld aus ist, an die Kosten und überlegt sich, wo können wir denn jetzt sparen? Und dann als zweites geht man zur Bank und sagt so, jetzt brauche ich einen neuen Kredit. Im Übrigen würde die Bank einem ja auch den neuen Kredit gar nicht geben, ohne dass man zeigt, folgende Hausaufgaben haben wir gemacht im eigenen Haus. Im vorliegenden Fall war es umgekehrt. Man hat zunächst die Schulden gemacht, den Kredit aufgenommen, um im Bild zu bleiben, und dann im zweiten Schritt angekündigt, dass man jetzt Kosten senken will, sprich Bürokratie abbauen etc. Da müssen wir jetzt halt drauf achten, dass das auch geschieht. Wir alle miteinander übrigens, nicht nur die Industrieverbände, das ist ja unser Geld und das ist unser Land. Und das Geld ausgeben ist okay, aber viel wichtiger ist die Wirkung damit zu erzielen, die man sich verspricht.
Wenn Ökonomen auf Deutschland schauen, dann weisen sie vor allem ja auf strukturelle Probleme, ja, zum Beispiel auf die demografische Entwicklung mit Folgen für die Zahl der Menschen in Arbeit, aber auch natürlich auch mit Folgen für die Sozialversicherungssysteme. Es scheint aber so, als sei das ein Thema, das bei den Politikern, ich sag's mal ein bisschen flapsig, beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr rausgeht.
Das kommt darauf an, in welchem Setting man mit denen spricht. Ich glaube, dass sie da ihren Finger in eine Wunde legen, das ist ein Grundproblem ist in Deutschland und nicht nur in Deutschland. Wir haben zu viele Tabuthemen. Es gibt bestimmte Dinge, die darf man einfach nicht mehr ansprechen. Und natürlich ist das Geschrei sofort groß, wenn man auch nur in Frage stellt, wie unsere Produktivität ist im Vergleich zu anderen Ländern. Und die Produktivität setzt sich ja zusammen mit, wie viel setze ich ein und wie viel kommt dabei raus. Und man kann natürlich auch mehr Zeit einsetzen zum Beispiel. Und dann kommt auch mehr dabei raus. Von daher haben Sie recht, dass der Eindruck im Moment da ist, dass jetzt, wo das Geld da ist, zunächst mal die unangenehmen Themen, die Themen, wo es weh tut, dass man da nicht hingeht. Aber wir werden da nicht drum rumkommen. Wir sind in einem enorm harten internationalen Wettbewerbsumfeld und andere Hochtechnologieländer leisten sich weniger als wir und fokussieren andere Dinge als wir. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und das wird auch dazu führen, dass wir unangenehme Diskussionen führen müssen, ja.
Jetzt nehmen wir mal an, die Regierung geht alle Themen richtig an, die Unternehmen gehen alle Themen richtig an. Und dann kommt ein Donald Trump und der macht mit einem Federstrich alles kaputt, Stichwort Zölle und so weiter.
Schwierig. Also zunächst mal, ich gehe nochmal zurück zu, wie Sie die Frage eingeleitet haben. Völlig unabhängig von Trump müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Und je besser wir dastehen, umso stärker ist unsere Verhandlungsposition. Das ist keine Frage. Dazu kommt aber, unsere Position ist viel stärker, als wir es heute sehen. Wir sind in vielen Schlüsselthemen heute sehr wichtig für die USA. Und das heißt, ich glaube, dass wir unsere Stärke noch etwas besser ausspielen können. Und ich glaube auch, dass da die EU, die ja die Verhandlungen führt, das verstanden hat und das auch richtig macht. Aber die Bedrohung ist natürlich da und die ist für uns ganz schwer kalkulierbar. Klar haben wir die unmittelbare Bedrohung, wenn Autos um 10 oder 20% teurer werden, um irgendwelche Zahlen zu greifen, dann wird das den Absatz dort betreffen. Aber die Zweit- und Drittrundeneffekte, die sind noch gar nicht abzusehen. Erste Unternehmen in Deutschland haben jetzt Probleme mit der Zulieferung von bestimmten Rohstoffen aus China, weil China in Reaktion auf amerikanische Zölle gegen China eben den Export von Rohstoffen reduzieren bzw. erschweren. Das kommt bei uns jetzt an. Das meinte ich mit Zweit- und Drittrundeneffekten. Ich glaube, wir müssen viel strategischer werden in der Zukunft, allgemein in unserer Wirtschaftspolitik und in unserer Politik im Land. Wir haben über die Energieversorgung gesprochen. Da haben wir nicht strategisch gedacht in der Vergangenheit. Es war für uns unvorstellbar, dass das Verhältnis zu Russland sich verschlechtern würde, um es stark untertrieben auszudrücken. Wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht, welche Alleinstellungen wir technologisch denn haben und wie wir die noch stärken können, um sie strategisch zu nutzen. Das ist ein Euphemismus. Es geht auch immer in Verhandlungen um Erpressungspotenzial. Und drittens glaube ich, dass wir eine Rohstoffinitiative brauchen. Wir müssen mit Rohstoffen auch strategisch denken. Wir lagern Erbsen und Bohnen in einer strategischen Nahrungsmittelreserve. Warum sollten wir nicht in den Dialog gehen zwischen der Politik und der Industrie und uns gezielt überlegen, wie sichern wir unsere Rohstoffversorgung strategisch? Und das kostet dann auch was, aber das lohnt sich auch.
Eine Frage steht ja da drüber, nämlich kommen wir in ein neues Zeitalter der Deglobalisierung und was heißt das dann womöglich für eine Exportnation wie Deutschland?
Das glaube ich nicht, dass wir in ein Zeitalter der Deglobalisierung kommen. Wir haben eine extrem arbeitsteilige Weltwirtschaft. Die Chipindustrie ist das beste Beispiel dafür, bis ein Mikrochip, ein Logikbaustein in ein iPhone kommt oder in ein Smartphone kommt. Daran sind 60 Länder beteiligt, ist die Zahl, die ich im Kopf habe. Die Maschinen, das ist klar, dass ich das Beispiel bringe, die Maschinen, die diese Chips machen, die kommen von einem einzigen Hersteller auf der Welt, das ist die Firma ASML in den Niederlanden. Die haben wichtige Zulieferer, einer davon ist Trumpf. Ohne unser Unternehmen, ohne die Technologie, die wir liefern, wäre dies nicht möglich, die Chips herzustellen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber die allermeisten Produkte werden weltweit arbeitsteilig hergestellt, vor allem komplexe technologische Produkte. Also die kurze Antwort, nein, die Globalisierung wird nicht zurückgehen. Wird sie weiter zunehmen? Auch nicht. Da sind die Gegenströmungen jetzt zu stark. Aber ich glaube, dass wir eben ein Nebeneinander haben werden von dieser strategischen Wirtschaftspolitik, wie ich sie gerade beschrieben habe, dass wir gezielt uns überlegen, wo müssen wir uns absichern, wo können wir uns Vorteile erarbeiten, die wir in Verhandlungen nutzen können. Und wir müssen auf der anderen Seite unser einzigartiges Talent, globalen Handel zu treiben, für den globalen Markt Produkte zu entwickeln, die Kunden zu verstehen. Das können wir besonders gut in Deutschland. Das müssen wir weitermachen.
Zu Gast im ARD-Interview der Woche war heute Peter Leibinger, Unternehmer aus Baden-Württemberg und seit Anfang des Jahres Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Langer Baustellenstau auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest müssen Sie 45 Minuten mehr einplanen. Auf der A115 stockt es Richtung Funkturm zwischen Rastplatz Parforsheide und Kreuz Zehlendorf aktuell 10 Minuten plus. Im Stadtverkehr Berlin brauchen Sie ein paar Minuten länger. In Neukölln auf der Hermann- und der Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz. In Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Bornholmer und Wisbier Straße sowie in Malchow auf der B2 stadtauswärts. Ein paar Staus gibt's auch in Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen. Gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Pankow und Gesundbrunnen, wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt. Bauarbeiten gibt's bei der S-Bahn Berlin. Bis Dienstag Betriebsschluss wird deshalb die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut massiv angegriffen mit Bomben, Drohnen und Raketen. In Cherson und Kharkiv starben nach ukrainischen Angaben mindestens 5 Menschen. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Kharkiv, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, erlebte laut Behördenangaben den massivsten Angriff seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022. Russland verstärkt in den vergangenen Wochen seinen militärischen Druck auf die Ukraine. Auch an der Front nimmt die Intensität der Kämpfe zu. Vor allem in der Region Donetsk im Osten des Landes und in der Region Sumy im Norden sind den russischen Truppen zuletzt kleine Geländegewinne gelungen.
Die israelische Armee hat im Gazastreifen nach eigenen Angaben eine weitere Geisel totgeborgen. Es handle sich um einen Mann aus Thailand, der am 7. Oktober 2023 von der Hamas verschleppt wurde. Er arbeitete als Erntehelfer in einem Kibbutz. Vor 2 Tagen hat das Militär die Leichen von 2 US-israelischen Geiseln geborgen. Noch immer werden viele Verschleppte im Gazastreifen gefangen gehalten. Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Rückgabe der Geiseln hatten bisher keinen Erfolg. Bundesgesundheitsministerin Warken ruft die Bevölkerung dazu auf, sich als Organspender zur Verfügung zu stellen. Zum heutigen Tag der Organspende machte sie darauf aufmerksam, dass viele Menschen dringend auf eine Transplantation angewiesen sind. Aktuell stehen mehr als 8.100 Menschen auf den Wartelisten. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert, das neue zentrale Online-Register, in dem man sich registrieren kann, es sei zu kompliziert und verfehle seine Wirkung. In Deutschland haben im vergangenen Jahr so viele Rentnerinnen und Rentner gearbeitet wie noch nie. Wie das Magazin Stern berichtet, waren mehr als 1,1 Millionen Menschen über 67 Jahren erwerbstätig. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage des BSW hervor. Im Vergleich zum Jahr 2004 habe sich die Zahl der arbeitenden Rentner vervierfacht. Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat offenbar einen neuen Eigentümer. Wie mehrere Medien schreiben, muss der Hauptaktionär 777 Partners in den USA Schulden begleichen und hat dafür Anteile des Unternehmens versteigert. Den Berichten zufolge übernahm das Unternehmen Advantage Capital Holdings das gesamte Fußballportfolio und damit auch die Anteile von Hertha BSC. Der Verein hat Anfragen dazu bisher nicht beantwortet.